NDR Kultur à la carte
mit Katja Weise und ich freue mich auf eine Stunde mit Mona Harry, Slam-Poetin, Dichterin, Illustratorin und ein echtes Nordlicht. Ihre Liebeserklärung an den Norden ging vor gut 10 Jahren viral. Immer noch ein toller Text, auch in Buchform nachzulesen. Außerdem hat sie in Hamburg Kunst und Philosophie studiert, auf Lehramt, arbeitet heute von Kiel aus als freie Künstlerin viel mit Kindern. Mona Harry, herzlich willkommen. Hallo.
Moin, ich freue mich hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Die meisten kennen dich vor allem vermutlich als Poetry-Slammerin von vielen Bühnen im Norden, auch bundesweit. In diesem Jahr bist du wieder dabei beim Finale der Schleswig-Holstein-Meisterschaften in Lübeck am 21. August. Und jetzt im Juli warst du beim, ich glaube, ersten Fahrradslam überhaupt dabei im Herzogtum Lauenburg. Hast da auch gewonnen. Was bitte müssen wir uns darunter vorstellen?
Das war tatsächlich eine sehr ungewöhnliche Veranstaltung, aber auch eine sehr schöne Veranstaltung. Normalerweise ist es ja so, dass wir Poeten und Poetinnen zum Publikum hinfahren und dort auftreten. In dem Fall war es tatsächlich so, dass das Publikum zu uns gefahren ist. Denn wir, also 4 verschiedene Slammer und Slammerinnen, waren an verschiedenen Orten positioniert und die Menschen sind mit dem Fahrrad von einer Person zur nächsten gefahren, haben sich dann da ein paar Texte angehört, Wertungen abgegeben und sind dann wieder eben weitergefahren. So. Und es war spannend. Ich war ein bisschen traurig, nicht mit selber Fahrrad fahren zu können, ehrlich gesagt. Aber es war eine wahnsinnig schöne Veranstaltung und irgendwie eine ganz tolle Stimmung. Und es war richtig, richtig schön.
Ach, das ist ja wirklich schade, weil du bist ja wirklich eine begeisterte Fahrradfahrerin, oder?
Absolut, absolut. Ich habe da natürlich auch Text übers Fahrradfahren gemacht, um es ein bisschen auszugleichen, genau. Nur konnte ich nicht selber in die Pedalen treten an dem Tag.
Mein Eindruck ist, dass es in den letzten Jahren aber auch zunehmend andere Projekte gibt. In dieser Stunde werden wir deshalb unter anderem aufbrechen nach Hornland, einer Insel irgendwo im Nirgendwo. Jetzt aber erstmal eine erste Musik, Familia von und mit Nils Frahm. Wie ist die zu dir gekommen?
Die ist tatsächlich auf den Teppich zu mir gekommen. Ich finde, es gibt Musik, die man sehr, sehr gut hören kann, während man auf einem Teppich liegt. Und bei Nils Frahm ist das absolut der Fall. Und deswegen kann ich nur allen empfehlen, auch diese Musik auf dem Teppich liegend zu hören.
Auf dem Rücken?
Auf dem Rücken, auf jeden Fall auf dem Rücken. Und dann mit schönen großen Boxen, die gut so positioniert sind, dass man gut auf dem Teppich liegen kann dabei. Und das ist, man sagt ja immer, man soll auf dem Teppich bleiben. In dem Fall soll man sich sogar auf den Teppich legen für diese Musik, finde ich.
Mona Hari ist mein Gast bei NDR Kultur à la carte. Ich habe einen Ausflug nach Hornland versprochen, eine Insel irgendwo im Nirgendwo. Wann warst du zum ersten Mal dort?
Ein bisschen war ich zum ersten Mal dort, als ich letztes Jahr auf Helgoland war. Und vor allem war ich zum ersten Mal dort in ganz vielen verschiedenen Klassenzimmern in Grundschulen. Da ist es mir, glaube ich, zum ersten Mal sind mir so erste Wesen begegnet, die auch auf Hornland zu finden sind.
Also das ist ein Lexikon der ganz, ganz sicher nicht ausgedachten Tierarten.
Ganz, ganz sicher nicht ausgedacht.
Ganz, ganz sicher nicht ausgedacht. Also die eine oder andere Tierart werden wir gleich noch vorstellen. Das heißt, diese Tiere, die auf Hornland leben, die waren da, bevor Hornland überhaupt Gestalt gewonnen hat?
Genau, ich habe sozusagen über die Tierwesen dann erst von Hornland erfahren, könnte man so sagen. Also um das Ganze ein bisschen konkret zu machen, ich habe schon seit ein paar Jahren Kinderbücher gehabt und damit auch immer wieder Lesungen gemacht an Grundschulen. Und wenn ich an Grundschulen Lesungen mache, dann mache ich das sehr gerne interaktiv. Das heißt, ich lasse die Kinder auch Sachen erfinden. Und dabei wurden eben auch Tiere erfunden, Fantasietiere, ungewöhnliche Tiere. Und dabei sind so viele entstanden und es hat so viel Freude gemacht, vor allem dieses gemeinsame Erfinden, dass ich dachte, oh, ich könnte ja mal ein Buch machen mit genau solchen Tieren, dann könnte ich ja eine ganze Lesung nur um solche Tiere herum machen. Das heißt, dieses Buch ist sehr, sehr stark auch mit dem Gedanken an die späteren Lesungen entstanden.
Wir finden da, also wenn wir jetzt mal bei A vorne anfangen, einen Albatros, halb Möwe, halb Aal. Und was ich sehr schön finde, wird dann auch noch ordentlich zugeordnet aus der Familie der Fischflügler. Ich mochte auch sehr die Heuschnecke aus der Familie der Flotthüpfer, den Salzbär, den Wollmops aus der Familie der Wollwickler. Ich meine, wie könnte es anders sein? Also man sieht, was auch sehr schön illustriert, so ein bisschen verdutztes Mopsgesicht, was aus einem Wollknäuel rausschaut. Wahrscheinlich wirst du jetzt gleich sagen, ich mag sie alle ganz, ganz gern. Aber hast du vielleicht doch so ein heimliches Tier, was du uns jetzt vorstellen möchtest?
Ganz verschiedene. Natürlich sind viele auch, und das, man lernt die ja auch neu kennen, wenn die Kinder sie kennenlernen und verschieden darauf reagieren. Aber ich könnte euch eins zum Beispiel mal kurz auch in Form eines Gedichtes vorstellen. Und zwar ist es ein Tier, was sehr stark von meiner eigenen Wohnung beziehungsweise mit einer Mitbewohnerin geprägt ist, nämlich von meiner Katze. Aber es ist keine Katze, es ist ein Katzspatz. Das heißt, es beginnt zwar mit der Katze, aber man sieht dann auch, okay, es ist auf jeden Fall auch zur Hälfte ein Spatz. Und das Gedicht geht so. Der Katzspatz aus der Familie der Fellflügler. Der Katzspatz jagt ratzfatz seinen Katzspatzschwanz. Das ist der Ratzfatz-Katzspatz-Tanz.
Muss man ganz schön üben vorher, oder?
Ein bisschen Zungenbrecher, aber das macht ja auch Spaß. Eigentlich muss man das noch viel schneller sprechen, damit es dann noch mehr Freude macht.
Und ich kann vielleicht die Illustration noch mal versuchen zu beschreiben. Man sieht den Katzenkopf, also so rostbraun, weiß gefleckt und den Katzenschwanz hinten und der Rest ist eher vom Spatz entlehnt. Du hast gerade gesagt, das ist inspiriert durch deine Katze. Mhm. Das heißt, da haben die Kinder sich jetzt nicht eingebracht.
Genau, und einige Tiere haben sie das definitiv. Also beispielsweise ist auf dem Cover ein Tier, das zur Hälfte Fisch und zur Hälfte Giraffe ist. Und das ist zum Beispiel in einer Grundschule entstanden, diese Idee, diese beiden Tiere so ineinander zu verschmelzen. Und dann habe ich eben weitergedacht zu Hause, habe angefangen, den Pinsel rauszuholen und irgendwie zu zeichnen. Und das ist auch ganz spannend, weil einige Tiere sind vom Namen her entstanden, andere Tiere sind vom Gedicht her entstanden und andere, da war zuerst das Bild da und danach habe ich das Gedicht dazu erfunden. Also es ging in beide Richtungen und ich liebe das einfach auch so sehr, das Schreiben und das Zeichnen so ineinander zu fließen und so im Ping-Pong sich das immer wieder gegenseitig bereichern zu lassen. Aber vor allem, und ich glaube, das merkt man diesem Buch auch an, habe ich auch viel Freude an Schabernack, an Wortspielen und Blödsinn und das ist auf jeden Fall im Buch auch gelandet.
Damit hat sich jetzt eine Frage, die ich ganz unbedingt stellen wollte, schon erledigt, nämlich was zuerst da heißt, das Bild oder der Text.
tatsächlich mal so, aber es verändert sich dann auch immer wieder. Also man merkt dann auch, okay, ich fange jetzt an zu zeichnen und dann fange ich vielleicht an zu schreiben und dann verändere ich nochmal was. Also es ist wirklich so eine Interaktion, die auch immer wieder überraschende Wendungen dann hervorbringt.
Das geht aber dann ja trotzdem zumindest äußerlich sehr geordnet zu auf dieser Insel. Also wir haben gerade schon gehört, die werden verschiedenen Familien zugeordnet, die Tiere. Und im Buchumschlag ist auch eine Karte zu sehen. Da sehen wir also die Insel mit den Mänen, Moränen, dem Friesen, Gebirge, der Schlafsand, Wüste. Und auf jedem Bild oder in jedem Text unten ist dann auch so eine kleine Angabe dazu, wo denn eben die einzelnen Tiere zu finden sind. Das ist eine lustige Mischung. Du hast gerade schon gesagt, du magst Schabernack. Wie viel Regeln braucht Fantasie?
Oh, das ist eine gute Frage. Ich sag mal so, häufig ist es ja so, dass Fantasie vor allem oder Kreativität da ihren Raum findet, wo sie mit Problemen umgeht. Und Probleme können ja zum Beispiel auch Einschränkungen sein. Ich habe mir zum Beispiel bei allen Gedichten gesagt, okay, die brauchen immer eine ähnliche Form, damit es auch so eine Wiedererkennbarkeit hat. Dann habe ich gesagt, okay, es soll auch sich so ein bisschen angleichen an alte Lexika. Und dann war auch so die Frage, okay, wie füllt man das? Wie gestaltet man das? Wie findet man so eine Balance aus Kinderbuch, aber dann doch auch so angelehnt an sehr, sehr traditionelle Zeichnungen, auch traditionelle Formen. Und dann sind natürlich Gedichte, stehen ja nun normalerweise nicht im Lexikon. Aber mich hat das total bereichert, zu sagen, okay, das ist mein Konzept. Ich will, dass diese Tiere da sind. Ich will auch, dass einige Familien, wir haben ja schon über die Fellflügler gesprochen, eine andere Familie sind zum Beispiel die Meerschweine. Da ist dann zum Beispiel der Schwisch drin und der Schwinguin, solche Tiere. Also ich habe auch gesagt, okay, es soll auch mal wieder diese Überschneidung geben. Sie sollen auch Lebensräume miteinander teilen. Und genau daraus sind dann auch immer mehr Ideen entstanden. Besonders lässt sich das im Anhang dann auch sehen. Und zwar gibt es da dann zum Beispiel die Entwicklungsstufen von einigen Tierarten. Beispielsweise der Weckerfrosch. Da sieht man also, wie der Weckerfrosch zuerst eine Kaulquappe ist, dann eine kleine Taschenuhr noch mit dem Scharnierschwanz und dann später eben zu einem Wecker mit Froschbeinen wird. Und weil ich auch diese Freude hatte, mit dieser etwas wissenschaftlicheren Form so fantasievoll zu spielen, aus diesem Grund gibt es hinten auch Fußnoten drin und die Fußnoten bestehen dann tatsächlich in kleinen Füßen auf
Notenlinien.
Auf Notenlinien.
D-Dur, zwei Kreuze. Kannst du das singen oder hast du mal versucht, das?
Ich tatsächlich ist es angelehnt an ein Lied. Es ist tatsächlich, alle Vögel sind schon da.
Ich glaube, wir haben jetzt schon einiges mitgenommen, wie du arbeitest. Darüber wollen wir gleich noch weiter sprechen, weil wenn du mit den Kindern arbeitest, habe ich gelesen, reist du teilweise richtig auch mit so einem Werkzeugkoffer oder Lyrikkoffer an. Mehr dazu gleich. Nach Wait, also wir warten noch ein bisschen, insofern passt der Musiktitel von Tom Gatzer und Jörn Bielfeld. Hörst du das auch auf dem Teppich liegend oder?
Ja, das höre ich eigentlich überall, aber zu dem Song habe ich tatsächlich noch eine besondere Beziehung. Und zwar ist der entstanden bei einer Artus-Residency, bei der ich selber auch war. Und das war in Papenwold in der Nähe von Rendsburg auf dem Dorf. Und ich war die einzige Slam-Poetin da, die anderen waren überwiegend Musiker und Musikerinnen. Und wir sind dort angekommen, in diesem wunderschönen alten Bauernhaus. Und das Erste, was Tom gemacht hat, war, sich ans Klavier zu setzen. Und dann ist diese Melodie so Stück für Stück entstanden. Und die hat uns die ganze Woche so mit begleitet. Und dadurch ist diese Melodie für mich auch so ganz, ganz stark mit diesem Gefühl verbunden und auch so mit so einer Sehnsucht nach das zu verbinden, so die Kunst und das Kunstschaffen, aber auch, dass die Natur so nah dran haben und diese Gemeinschaft an so einem Ort. Deswegen hat dieser Song auch eine besondere Bedeutung für mich.
Thank you.
Ich arbeite chaotisch, hast du gerade gesagt, Mona Harry. Aber das stimmt ja so nicht, denn alles braucht Regeln. Die Fantasie braucht Regeln und natürlich braucht auch die Sprache Regeln, denn sonst könnten wir uns ja überhaupt nicht verständigen. Aber sie müssen immer wieder außer Kraft gesetzt werden, um auch Räume für Denken zu öffnen. Mhm. Wie entscheidest du, wann sie außer Kraft gesetzt werden müssen? Ist das überhaupt ein bewusster Vorgang?
Nee, wahrscheinlich ist der nicht so bewusst, aber wahrscheinlich wird es immer genau da interessant, wo man das Gefühl hat, oh, hier würde ich jetzt mich gerne über eine Regel hinwegsetzen. Ich finde es immer gut oder spannend, Sprache wie so ein Material zu betrachten, so wie man Knete als Material betrachtet. Und da kann man dann natürlich auch die Knete in eine Form reindrücken und dann hat man den immer gleichen Gartenzwerg. Oder man knetet halt wild drauf los. Und genauso mache ich das auch gerne mit Sprache. Und ich muss auch sagen, dass das Format Poetry Slam, durch das ich ja auch mit dem Schreiben so angefangen habe, da auch hilft, weil man dort relativ wenig Regeln von außen hat und deswegen auch so angeregt ist, selber so ein bisschen rumzukneten und sich vielleicht auch über Regeln hinwegzusetzen, zum Beispiel, dass ein Gedicht sich entweder durchgehend reimt oder gar nicht reimt und man da auch so zwischen den Genres immer wieder so ganz wild hin und her hüpfen kann. Ich glaube, das hat mir auch viel Spielfreude so mit der Sprache auf den Weg gegeben.
Wir haben ja gerade schon gehört, dass das Lexikon der ganz, ganz sicher nicht erfundenen Tiere auch viel in Arbeit mit Kindern entstanden ist. Was lernst du von denen?
Ganz, ganz viel. Also ich muss sagen, dass die Arbeit gerade auch mit Grundschulkindern mich als so unglaublich bereichernd auch für mein eigenes Schreiben oder mein eigenes Tun empfinde. Zum einen haben Kinder auch in dem Alter noch eine ganz andere Freude an so Klängen und die Freude an Albernheit auch. Das ist irgendwie immer sehr bereichernd. Und gleichzeitig, da kommen wir ja vielleicht gleich noch zu verschiedenen Methoden, mit denen ich gerne arbeite, gleichzeitig entstehen auch immer wieder wahnsinnig schöne Sachen, über die ich dann auch länger nachdenke. Zum Beispiel hat vor ein paar Wochen ein Kind in einer kleinen Gedichtswerkstatt, da haben wir Gedichte gebaut und der Anfang des Gedichtes war, sei Teil einer Wolke. Und da habe ich länger drüber nachgedacht.
Du hast ja gerade schon deine Methoden angesprochen. Ich vor der Musik schon den Werkzeugkoffer. Ich habe auch schon gesagt, du konntest den jetzt nicht mitbringen, weil das ist wirklich eine ganze Menge.
Die Anreise mit der Bahn und der Schienersatzverkehr, genau.
Aber ein bisschen was hast du mitgebracht. Zeig doch mal, was du dabei hast.
Es ist nicht nur ein Zeigen, es ist vor allem auch ein Hören in diesem Fall. Und ich kann ja mal so ein paar hier Geräusche und bin wahrscheinlich ist dieses Geräusch auch ein Geräusch, was die meisten... Ja, vielleicht. Also es ist auf jeden Fall, es sind Legosteine. Und das ist ein Material, mit dem ich sehr gerne arbeite. Und zwar habe ich Legosteine, auf denen Worte drauf sind.
Ach.
Man kann also mit diesen Legosteinen tatsächlich Gedichte bauen. Auch bei Jugendlichen mache ich das häufiger. Wir hatten zum Beispiel mal im Literaturhaus in Kiel eine Textwerkstatt, die ich gemacht habe. Und da waren dann so ein paar Neuntklässler, die mit dem Schreiben, also war jetzt nicht so deren, aber die haben eine Dreiviertelstunde komplett vertieft Lego-Gedichte gebaut. Und da sind tolle Sachen bei rausgekommen. Und ich finde immer diese Mischung aus dem Begreifen, da ist ja schon das Greifen drin, also diese haptischen Elemente. Ich habe gerade schon darüber gesprochen, Sprache wie so ein Knetmaterial zu verwenden. Und ich dachte mir, warum nicht genau das auch so umsetzen? Also was man haptisch in die Hand nehmen kann, um dann daraus Sachen zusammenzubauen. Und ich finde, es regt auch dazu an, sich so ein bisschen über die Regeln hinwegzusetzen. Gerade wenn ich in Schulen bin, auch gerade in der Grundschule, merke ich doch, dass dann dadurch, dass man ja auch viel lernt, wie die Grammatik richtig sind, vollständiger Satz und so weiter, ist es manchmal schwer, sich davon wieder zu lösen und zu sagen, nee, wir arbeiten jetzt mal mit einzelnen Worten, wir machen jetzt mal was grammatikalisch nicht vollständig, aber vielleicht trotzdem interessante Kunst ist so. Und da finde ich es immer ganz schön, wenn man dann erst auf die Suche nach besonderen Worten geht und danach sich überlegt, jetzt habe ich da diese 10 Worte, in welchen Varianten könnte ich die überall zusammensetzen und was klingt dann vielleicht auch interessanter?
Jetzt hast du da 4 rote Legosteine zusammengesetzt, da steht irgendwas drauf, ich kann das von hier nicht erkennen.
Träumen, die sind einmal. Ja, das habe ich jetzt, also das war jetzt natürlich ich habe nicht hingeguckt. Aber selbst sowas ist dann ja die Frage, okay, wie könnte man es noch umstellen? Und die Legosteine sind nicht das einzige Material, was in die Richtung geht, sondern ich habe auch Magnetworte. Es gibt ja so Magnetwort-Sets für Kühlschrank, Poesie und so. Ich habe das so ein bisschen erweitert und habe also auch ganz viele Collagenworte aus Zeitschriften ausgeschnitten und dann auch
tragende Rolle, lässig,
genau,
Leben,
tragende
Genuss.
Rolle. Irgendwo ist noch Streuobstwiesen und Pizza, wird auch immer gerne benutzt und so, genau. Und dann habe ich also ganz viele von diesen großen Worttafeln mit ganz vielen verschiedenen Worten. Und dann gehen die SchülerInnen eben auch auf die Suche und suchen sich erstmal nur Worte raus und fangen dann an, sie hin und her zu schieben. Und haben dann alle so ein kleines Magnetplättchen, wo sie die Worte also nun drauf platzieren können und dann anfangen können, hin und her zu schieben. Und da ist dann zum Beispiel auch, was in Gedichten ja auch sehr, sehr stark sind, sind ja nicht nur die Worte, sondern fast genauso wichtig sind ja auch die Pausen. Das kann man halt auch wunderbar da machen, ne? Man macht dann sich halt die Magnetworte drauf und kann dann immer wieder gucken, wenn ich jetzt da die Lücke hinmache und kann das hin und her schieben. Und das funktioniert unglaublich gut, auch bei den kleineren Kindern schon, also ab dem Punkt, wo sie halt lesen und schreiben können, so. Aber auch bei Älteren. Wir hatten vor einer Weile einen Poetry Slam Workshop in 8. Klassen und ich sag mal so, die Freude am reinen Schreiben in der reinen Schreibzeit, und ihr dürft auch ganz frei schreiben, in welche Richtung ihr wollt. Das war sehr dürftig, aber vorher bei diesen Magnetsachen ist so viel rausgekommen. Die haben so konzentriert dran gearbeitet. Also ich merke immer wieder, dass nicht nur mir das viel Freude macht, so Sprache als Material und damit rumzubauen, sondern eben auch Kinder und Jugendliche. Und gleichzeitig denke ich eben auch, dass man so auch zu so einem experimentelleren Umgang mit Sprache kommen kann.
War das für dich immer schon, ich sag's jetzt mal so, Hand- und Kopfarbeit?
Ja, definitiv. Und vor allem war es für mich auch so, ich habe ja Kunst und Philosophie auf Lehramt studiert, das heißt auch eben Kunstpädagogik so ein bisschen, und da waren solche Themen natürlich immer auch schon drin, und dann habe ich auch lange im Philosophieren mit Kindern gearbeitet und da sind die ersten Koffer für mich entstanden, und zwar habe ich da vor allem Dinge-Koffer gehabt, also Koffer mit ganz vielen alten und komischen Dingen, da sind dann Kompasse drin und Murmeln und alles Mögliche, und mit diesen Koffern waren wir viel unterwegs und haben damit dann philosophiert, also dann zum Beispiel über Mut philosophiert, und dann holen erstmal alle ein Ding aus dem Koffer, das für sie etwas mit Mut zu tun hat zum Beispiel, um dann darüber ins gemeinsame Gespräch einzusteigen. Und was die Wunderkammerkästen, so nenne ich die Dinge-Koffer, angeht, die haben dann noch eine größere Form gefunden. Und zwar ist im Altonaer Museum dann irgendwann eine Ausstellung entstanden, die Wunderkammer. Das ist eine interaktive Ausstellung für Kinder, wo man eben auch Dinge dort vor Ort ordnen kann und so. Und da habe ich eben auch mitwirken dürfen an dieser Ausstellung. Und deswegen, ja, also das Bauen ist für mich einfach immer auch so ein wichtiger Bestandteil. Ich muss immer irgendwas mit den Händen machen. Ich habe schon in der Schule, musste ich immer was zeichnen. Vielleicht sollte ich selber auch so meine Texte einfach nur noch schreiben mit den Legosteinen.
Darüber sprechen wir gleich. Die Wunderkammer im Altonaer Museum ist wirklich ganz, ganz toll, aber leider jetzt im August komplett geschlossen, weil da saniert wird. Da kann man dann erst ab September wieder
aber
rein.
Aber im September wieder.
Genau. Accordion Tribe spielt diesen Song Swither von Gay Klusefik. Wie ist der zu dir gekommen?
Tatsächlich über meinen Partner, denn der spielt Akkordeon. Und ich hatte nie so eine innige Beziehung zu Akkordeon. Natürlich, ich komme aus dem Norden, ich habe diesen Nordentext geschrieben. So natürlich, ist man mal irgendwo mit einem Shantychor aufgetreten. Und das war auch immer meine einzige Assoziation zu Akkordeon. Und dann habe ich meinen Partner kennengelernt und der hat tatsächlich als Jugendlicher in einem Akkordeonorchester gespielt. Das war mir gar nicht so bewusst, dass das eine Sache ist, die man macht. So kam das Akkordeon zu mir, weil er mir dann eben auch gezeigt hat, wie viel mit Akkordeon und eben auch in größeren Arrangements es so gibt. Und ich finde das ganz toll. Thank you.
NDR Kultur à la carte mit Mona Harry, Poetry Slammerin, Dichterin, Illustratorin, die uns gerade schon ganz tief in ihren Werkzeugkasten hat schauen lassen. Letztendlich, finde ich, geht es in deinen Gedichten oder Texten ja auch viel ums Verstehen. Also unsere Welt verstehen. Das beinhaltet manchmal auch das Verzweifeln an dieser Welt. Würdest du das so unterschreiben?
Ja, das würde ich so unterschreiben. Ich glaube, das liegt vor allem daran, dass für mich das Schreiben immer auch eine Art Denkprozess selber ist. Also, dass einen Text zu formulieren häufig zu neuen Gedanken führt oder vielleicht gar nicht neuen Gedanken, aber neuen Perspektiven, weil wir haben schon darüber gesprochen, dass Sprache auch wie so ein Material ist, was ja immer auch Einschränkungen mit sich bringt, gerade wenn man dann einen Text, der vielleicht auch einen bestimmten Klang oder eine Form haben soll, erarbeitet. Und das ist dann manchmal sehr spannend, dass man mit einem Text anfängt und noch gar nicht genau weiß, wo es hingeht und dann am Ende ganz überrascht ist, welche Wendung es unterwegs genommen hat. Und ich glaube, das macht für mich auch so einen Reiz am Schreiben, dass es immer so ein Experimentieren ist mit immer auch in gewisser Weise offenem Ausgang.
Ich habe natürlich jetzt so ein bisschen Texte von dir gelesen und bin da über eine oder zwei Zeilen, muss ich jetzt sagen, gestolpert. Da heißt es dann, und dann wünsche ich mir bei Zeiten zum Blickwinkel weiten ein Stück über den Dingen zu schweben, zu fliegen. Das heißt, es geht dir schon auch darum, immer neue Blickwinkel auch auf bekannte Themen zu finden. Weil ich meine, wir neigen ja schon dazu, die Welt auch aus unserer Perspektive logischerweise, aus welcher sollte es sonst sein, zu verstehen und dann immer wieder in bestimmte Raster vielleicht auch einzuordnen.
Ja, das ist definitiv auch ein Thema, was mich durch sehr viele verschiedene Phasen auch so begleitet hat. Auf jeden Fall ist da auch wieder das Kunststudium oder das Philosophiestudium und dann die Auseinandersetzung mit den Dingen und mit der Wunderkammer und all diese Dinge sind ja immer wieder auch ein, wie könnte man es anders sehen? Wie sieht jemand anders das? Und auch, wir leben in einer Welt, wo wir sehr, sehr doll alles, was uns so umgibt, als total selbstverständlich und normal so begreifen. Und das beginnt auch bei sowas wie dieses Mikrofon hier vor mir oder so. Das ist total normal für uns, dass man in dieses Mikrofon reinspricht und dann wird das aufgenommen. Aber so normal ist das gar nicht. Das ist ganz schön faszinierend eigentlich und könnte auch ganz anders sein und eine ganz andere Gestalt haben. Und diese, also sowohl die Sprache und das Sprechen wieder zu so einem Material werden zu lassen, aus so einer Alltagsselbstverständlichkeit rauszulösen, aber auch Alltagsdinge aus so einer Selbstverständlichkeit rauszulösen. Also wieder dieses Staunen an so Dingen, um auch zu verstehen, dass alle Dinge, die uns umgeben, in der Regel gemachte Dinge sind, die auch anders sein könnten und die wir auch verändern können. Das finde ich, also das ist, glaube ich, ein Gedanke, der mich viel in verschiedenen Formen begleitet hat.
Welche Rolle spielt Politik für dich?
Natürlich eine große, selbstverständlich auch eine bedrückende so. Also ich glaube, dass das Kreativsein für mich auch viel mit Selbstwirksamkeitserfahrung und vielleicht auch so eine Selbstfürsorge zu tun hat, weil es mir dann auch hilft, klarzukommen angesichts der Welt. Aber ich bin immer am Suchen, wie ich einen guten Umgang mit diesen Themen finde, wie ich sie auch in meine Texte einfließen lasse. Und das tue ich ja gerade auf Slam-Bühnen. Sind
vor allen
häufig
Dingen,
Texte, ja, dass das irgendwie stark da auch Haltungen von mir einfließen und ich auch das Bedürfnis habe, dann eine Haltung zu vertreten auf Bühnen, wenn ich denn die Bühne schon bekomme. Ich glaube, ich suche nach wie vor noch mal, also einen Weg, wie ich auch über Texte hinausgehend irgendwie, ja, mehr zu einer Welt hinwirken kann, wie ich sie gerne hätte. So. Und ich glaube, dass da im Grunde auch das Arbeiten in Grundschulen und so schon in gewisser Weise anfängt. Und ja, auch wenn das jetzt ganz klein gedacht ist, aber so Raum für Kunst und Kultur, für Kreativität und so schon am Anfang mitgestalten und stark machen und zeigen, wie viel Freude das auch macht, selber sich Sachen auszudenken und vielleicht auch nicht sich nur KI die wilden Tierwesen ausdenken zu lassen, sondern das auch selber zu machen und zu merken, dass man das selber kann, dass man eine Selbstwirksamkeitserfahrung da hat, dass das Freude macht vor allem auch, dass es auch manchmal schwer und anstrengend ist, kreative Prozesse, aber dass es so eine Bedeutung hat und dass wir das verteidigen müssen und irgendwie uns bewahren müssen, weil das einfach ein ganz großes Glück ist, dass wir das machen können.
Und dass man auch, ich weiß nicht mehr, in welchem Text von dir ich das gelesen habe, dass man auch Hoffnung sich immer wieder erarbeiten muss und nicht darauf warten muss, dass sie jemandem schenkt, sondern dass
Absolut.
Man sie gestalten kann.
Ja, und dass man sie machen muss, genau. Ich glaube, das, so heißt es auch in dem Text so, dass man ja nicht auf die Hoffnung warten kann, sondern dass man sie selber machen muss, sonst ist sie nicht da. Und ich hoffe, dass ich manchmal an einigen Stellen Hoffnung mache. Aber vor allem gibt mir dann eben auch diese Begegnung im Rahmen von Kulturprojekten oder Kulturorten selber auch immer wieder Hoffnung. Weil ich glaube, man fühlt sich auch total leicht sehr einsam und vereinzelt in dieser Welt, gerade auch angesichts von Weltgeschehen und Nachrichten und so. Und ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, da immer wieder auch die Gemeinschaft zu suchen und festzustellen, da sind andere, denen sind Sachen genauso wichtig wie mir, Werte und Errungenschaften, die irgendwie wieder auf dem Spiel stehen. Und ich glaube, sich da vor Augen zu führen, ich bin nicht alleine, das sind auch andere, dieses Vernetzen, dieses Gemeinsamsein, das ist ganz, ganz wichtig.
Thank you.
Mona Hari, wir können keine Sendung machen, ohne über den Norden zu sprechen. Ich sagte das ja eingangs schon, dass deine Liebeserklärung an den Norden vor, ich glaube, gut 10 Jahren viral gegangen ist. Das war gar nicht dein Verdienst, sondern der des Wirtschaftsministeriums in Kiel. Das auf einen Mitschnitt gestoßen ist und das dann einfach mal online gestellt hat.
Genau. Die haben das tatsächlich, es hat noch eine juristische Komponente. Die haben tatsächlich illegal das Video von YouTube runtergeladen und es neu hochgeladen bei sich auf dem YouTube-Kanal. Auch ohne mich namentlich zu nennen oder zu verlinken oder zu informieren oder zu fragen. Also, aber ich meine, ja, ich habe natürlich auch davon profitiert, dass es dann dort viral gegangen ist. Aber es war auch ganz spannend, weil es ist ja immer interessant, warum geht was viral. Das war das einzige virale Video des Wirtschaftsministeriums Kiel. Es ist mir immer noch ein Rätsel, wie das alles passiert ist, aber ich bin natürlich in gewisser Weise auch dankbar dafür.
Und ihr habt euch irgendwie gütlich geeinigt.
Genau. Sie haben mich dann namentlich doch noch allen genannt.
Warum kannst du nicht ohne den Norden? Ich meine, du bist hier geboren, du hast hier Abitur gemacht, du hast in Hamburg studiert, du lebst jetzt in Kiel.
Ich habe tatsächlich aber dazwischen auch mal 2 Jahre im Schwarzwald gewohnt und ich glaube, das war mit prägend auch dafür, dass ich dann, als ich zurückgekommen bin, auch festgestellt habe, oh, okay, ich fand das so schön im Süden, ich mag Berge, ich mag Wald, ich mag Wandern, aber hier ist es irgendwie, fühlt sich das nochmal anders an, von der Natur her. Und ich bin einfach auch ein ganz, ganz doller Naturmensch und das Wetter und das Raue und Graue und Nasse und Kalte und Windige, das schätze ich schon auch sehr.
Und dann gehst du wahrscheinlich manchmal auch zum Dichten an den Strand. Es gibt ein Gedicht und da würde ich dich jetzt einfach bitten, uns das mal vorzulesen, das davon erzählt.
Okay, ich blätter hier einmal. Das Gedicht heißt tatsächlich »Das Kitschige«. Man muss das ja auch einfach manchmal anerkennen, dass manche Sachen kitschig sind. Ganz unironisch kitschig. Ich habe ein Gedicht im Strandgut gefunden. Es wartete dort, vermutlich seit Stunden. Ich zögerte erst, dann kam ich ihm nah. Und es rauschte und brauste und zerzauste mein Haar. Ich nahm es zur Hand und summte voll Glück. Dann gab ich es den Wellen zurück.
Das ist entstanden auf Helgoland?
Es ist tatsächlich am Strand entstanden, ja. Ich habe tatsächlich am Strand auf Helgoland gesessen.
Das war eine Gruppe von Dichterinnen und Dichtern im vergangenen Jahr, die sich da im Mai getroffen hat. Anlass war der jetzt diesjährige 100. Geburtstag von James Krüß. Und in dessen Geiste sollte da gereimt und gedichtet werden. Aber du dichtest ja nicht nur in Helgoland am Strand, sondern wie wir gerade schon gehört haben, wahrscheinlich auch in der Nähe von Kiel und hast überhaupt eine große Affinität zu norddeutschen Inseln. Glaube ich, ist da das Norddeutsche auch nochmal besonders pur?
Ja, schon. Wobei natürlich die Frage wäre, was ist das pure Norddeutsche? Und ich glaube, das pure Norddeutsche ist schon auch die hässlichen Städten im Inland so und die nicht so spektakuläre, aber doch irgendwie sehr berührende Landschaft. Aber natürlich sind Inseln schon eine besondere Verdichtung. Ich finde so ein bisschen, Inseln sind wie Gedichte. Es ist alles so ein bisschen komprimiert und so ein bisschen, ja, hat größere Leerstellen und dann aber auch gleichzeitig dadurch so viel Raum zum Wirken, weil man diese weite Meer außenrum hat. So, ich finde, das Inseln sind so ein bisschen im Meer wie einfach so kleine Gedichte auf großen Zetteln.
Wenn wir jetzt nochmal den Bogen zurückschlagen zum Anfang, zu dem Lexikon der ganz, ganz bestimmt nicht erfundenen Tiere. Möwe oder Fisch?
Oh. Ja, ich muss jetzt Möwe sagen, tatsächlich, ich wohne in Kiel in einer Dachgeschosswohnung und auf dem gegenüberliegenden Dach wohnt gerade ein Möwenküken. Und das ist ja einfach so lustig. Die sehen ja aus wie so eine große Kartoffel mit viel zu langen Beinen. Und dann, aber dann machen sie irgendwann die Flügel raus und man denkt so, ah, das ist gar nicht nur eine Kartoffel, sondern da sind ja riesige, flatterige Flügel dran. Außerdem habe ich natürlich auch zu Möwen nochmal eine andere Verbindung, weil wir auch eine Lesebühne haben, die heißt Irgendwas mit Möwen. Man muss mal kurz erzählen, warum wir so heißen. Also natürlich, weil wir eine Kieler Lesebühne sind, aber auch, weil wir früher Lesus Christus hießen. Und dieser Titel, ja genau, du guckst schon irritiert. Lesus Christus hatte ein bisschen Probleme und zwar haben Leute das nicht verstanden, was das bedeutet. Und zwar dachte die eine Hälfte, okay, das ist bestimmt eine christliche Veranstaltung. Und die christlichen Leute waren so, das ist aber nicht angebracht, solche Wortspiele zu machen. Entsprechend hatten wir sehr wenig Publikum. Und seitdem wir uns in irgendwas mit Möwen umbenannt haben, haben wir viel mehr Publikum. Und vor allem haben wir jetzt auch ganz viele Möwen. Ich habe irgendwann eine große Pappmaché-Möwe gebaut und hat ein Lesebühnenkollege eine große Pappmaché-Möwe noch auf der Straße gefunden, was man halt so findet auf der Straße in Kiel. Und neulich hat tatsächlich dann eine Frau aus dem Publikum hat uns ein kleines gesticktes Möwenbild geschenkt und so. Wir haben ganz viel. Das ist irgendwie auch schön.
Wenn du, ich weiß nicht, ob du überhaupt eine Schreibblockade hast oder vielleicht gerade nicht so gut schreiben kannst, machst du dann immer irgendwas mit den Händen? Also wie zum Beispiel Möwen basteln oder du hast es, glaube ich, jetzt auch dabei, stricken.
Ja, ich sage immer, am liebsten würde ich beruflich eigentlich basteln. Und das Schreiben ist ein Basteln davon, aber ich bin auch in jeglicher Hinsicht alles, was basteln und bauen und Möbel bauen und jetzt baue ich gerade ein Gewächshaus. Ja, und also es ist halt alles, was man so, oder für die Wunderkammer-Ausstellung im Altonaer Museum habe ich eine Murmelbahn gelötet. Also alles, was man irgendwie mit Material und so zusammenbauen kann oder nähen oder stricken. Ich muss immer was mit den Händen machen, ja. Und es erfüllt mich total, dann zu sehen, was man so zusammengeschustert hat. Und das Schreiben ist eine Form von Schustern davon. Wobei ich auch zugeben muss, dass es dann manchmal schwerfällt, sich hinzusetzen und wirklich was zu schreiben, wenn es so viele andere schöne Basteleien unterwegs gibt.
Ist das eine Qual, auch Schreiben manchmal für dich?
Naja, nicht wirklich, also das Schreiben selber nicht. Aber ich glaube, manchmal sind die eigenen Ansprüche, die man an sich hat, was zum Beispiel die Menge oder Regelmäßigkeit des Produzierens im textlichen Hinsicht angeht. Ich glaube, da ringe ich manchmal mit mir. Da habe ich manchmal die Vorstellung, dass ich gerne mehr schreiben und fertig machen würde und dann, dass sich so ein bisschen an der Realität so ein bisschen versandet. Ich finde das immer ganz toll, wenn KünstlerInnen so jeden Tag sich für eine Stunde hinsetzen, jeden Tag was produzieren. Aber ich muss, glaube ich, einfach anerkennen, dass ich nicht diese Person bin, sondern ich bin so eine Phasenperson. Ich versinke total im Schreiben oder im Bauen oder so. Aber ich muss dafür erstmal so einen Anfang finden und dann mache ich das den ganzen Tag.
Letzte Musik. Hanya Rani, Glas.
Das ist tatsächlich ein Song, der einfach mir eine Freundin mal geschickt hat und der dann irgendwie hängen geblieben ist bei mir. Und das ist ja auch was Schönes. Ich meine, das ist ja auch eines der schönsten Dinge, die man mit Musik machen kann, teilen, oder?
Thank you.
NDR Kultur à la Carte heute mit Mona Harry. Wir haben jetzt sehr, sehr viel schon gesprochen über Strukturen, über Regeln, über das Brechen von Regeln. Wenn ich jetzt auf die Musik schaue, die du dir gewünscht hast für diese Sendung, habe ich den Eindruck, dass dich da bestimmte Strukturen, die dann auch immer wiederkehren, durchaus ansprechen. Oder ist das was, was du beim Hören dann suchst?
Oh, das ist eine interessante Beobachtung. Das stimmt sicher, aber ich habe noch nie drüber nachgedacht. Aber ja, das kann gut sein. Ich meine, ich mag einfach vor allem auch sich wiederholende Rhythmen. Und das ist ja auch in meinem Schreiben durchaus auch etwas, was immer wieder auftaucht und womit ich gerne spiele und was ich auch gerne als ein Stilmittel irgendwie so nutze.
Das brauchst du auch beim Poetry Slam eigentlich, oder?
Ja, zumindest mache ich es gerne. Also ob ich es brauche, weiß ich nicht, aber vielleicht brauche ich es für mich. Aber vielleicht ist es auch einfach diese Freude am Klang.
Du hast ja gerade schon gesagt, es gibt Schreibphasen und Phasen, in denen du weniger schreibst. Du hast dir vorgenommen für dieses Jahr, ich glaube, so viele Texte zu schreiben, wie du Pullover strickst. Wie sieht es da aus?
Um Gottes Willen, ich hatte nicht gedacht, dass mich nochmal jemand darauf anspricht. Ja, katastrophal. Ich denke, der Trick wird sein, dass ich noch viele kurze Texte schreibe. Dann holt es das mit dem Pullovern wieder ein. Ja, die Sache ist natürlich die beim Stricken. Das kann man so unglaublich gut in der Bahn machen. Und ich hatte jetzt doch in letzter Zeit einige lange Zugreisen zu Auftritten und zurück. Zugreisen nach Luxemburg mit 2 Stunden Verspätung und so weiter. Also dann so 13 Stunden und davon 8 Stunden Regionalbahn. Und das sind Momente, indem man einfach nicht sehr gut neue Texte schreiben und neue Gedanken entwickeln kann, aber sehr gut Pullover stricken. Insofern. Aber ich arbeite dran. Gut, dass du mich an dieses Vorhaben erinnert hast.
Du bist jetzt im August viel im Norden unterwegs. Auf das Finale der Schleswig-Holstein-Meisterschaften im Poetry Slam habe ich ja schon hingewiesen. 21. August. Du wirst auch auf Sylt sein, in Hohenwestedt. Ende des Monats dann in Hamburg, im kleinen Saal der Elbphilharmonie. Norden pur, könnte man sagen. Und so komme ich jetzt zu meinem letzten Wunsch an dich. Würdest du uns das Ende von deiner Liebeserklärung an den Norden bitte hier noch einmal exklusiv vortragen?
Sehr gerne. Ja, ich mag diese Schroffe, das Raue, das Land und die Menschen. Das offene Blaue, den Strand an den Grenzen, sind die Enden in Wassers. Mag die Kühe und Deiche mit Schafen aus Watte, die Dünen, die Weite der schlafenden Watten. Mag die Weite der Felder, den endlosen Blick, wo Himmel nur eine Handbreit überm wandelnden Horizont liegt. Und egal wie oft es mich auf Reisen und in weit entfernt gelegene Gegenden zieht, eine steife Brise trägt mein Herz stetig zurück. Land zwischen den Meeren, vor dem sich sogar die Bäume verneigen, du bist der wahre Grund, warum Kompassnadeln nach Norden zeigen.
Mona Harry, ganz herzlichen Dank, alles Gute und was soll ich sagen, immer eine frische Brise im Kopf und um die Nase.
Vielen Dank.
Die Bücher von Mona Harry sind, ich glaube wirklich alle, im Hamburger KJM Buchverlag erschienen. Das war NDR Kultur à la Carte. Mein Name ist Katja Weise und Sie finden die Sendung natürlich auch wie immer in ARD Sounds.